Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast, Folge 55 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Hi, heute mit nordenglisch-hymnischem Indie-Pop, einem südenglischen Alterswerk des Indie-Rock, norwegisch-präzisem ja, Elektronika-Techno, australisch-psychedelischer, indischer Musik der ganzen Welt und japanischer, knuspriger Elektronika aus Popper aus längst vergangenen Tagen. Es geht um das Starten und das Altern in der Musik, wie etwas, das gar nicht besonders sein will, dadurch besonders wirkt und wie wir wieder einmal feststellen, dass noch so viel Unerhörtes auf alten Festplatten liegt, beziehungsweise vor Urzeiten veröffentlicht wurde und lange, lange darauf warten musste, entdeckt zu werden. Ihr hört den Musikpodcast, der euch monatlich die 17 wichtigsten, relevantesten, beziehungsweise besten Platten empfiehlt. Da sind aber auch mal ganz gerne sehr unbekannte Nummern dabei. Track 17, ihr wisst es auch, es gibt ja auch die Features und dazu werde ich gleich noch was erzählen, weil vor zwei Wochen ein neues Feature rauskam. Und ihr könnt diesen Podcast zwar auch in doppelter Geschwindigkeit abspielen, wie alles, was Grimes auf dem Coachella für euch spielen möchte. Aber wer würde das denn wollen? Hast du das mitbekommen, Melanie?
Tatsächlich nicht, nein.
Nee.
Ist es schlimm, dass ich es nicht mitbekommen habe? Weil vielleicht ist es auch gut, dass ich es nicht mitbekommen habe.
Nein, es ist gar nicht schlimm, aber sie hat eine Art DJ-Set auf dem Coachella gespielt und alle Songs waren irgendwie in doppelter Geschwindigkeit auf dieser SD-Karte abgespeichert und beim Syncen der Tracks, wenn sie dann die Übergänge kunstvoll mit dem Sync-Button an den Start bringen wollte, geriet dann alles durcheinander und sie hat mehrfach das Set abgebrochen und sich auf der Bühne entschuldigt und so weiter und so fort und war es war sehr unangenehm, wenn du Lust auf sehr unangenehme Momente hast, die auf Kamera festgehalten wurden, dann schau dir das auf jeden Fall an. Wie geht's dir denn sonst so?
Ja, gut, ganz gut. Ich bin umgezogen inzwischenzeitlich und ja, jetzt lebe ich mich hier ein und habe meinen Umzug mit schöner Musik verbracht, wie das sein soll.
Was hast du denn in dieser schönen neuen Wohnung denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört Hotter Than July von Stevie Wonder, mit dem ich davor gar nicht so viel zu tun hatte. Und ich habe mir vor ein paar Wochen ein Video angeguckt von KIZ, die durch Platten wühlen und dann dieses Album dabei rausziehen und dann Master Blaster Jamming auflegen. Und irgendwie war das so eine Initialzündung. Ich kannte den Song schon, aber kennst du das, wenn du ein Lied kennst und das ist okay und dann hörst du es nochmal im anderen Kontext und auf einmal
auf jeden Fall
verändert es deine Existenz. So ging es mir mit diesem Lied und ich habe das Album wirklich rauf und runter gehört und es ist einfach grandios und jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Stevie Wonder Train.
Hm. Ja, ich bin immer noch beim Durchhören der kompletten Ortega-Diskografie. Ich schaffe so eine Platte in der Woche, damit das immer alles so ein bisschen sacken lassen kann. Und jetzt, ich bin kurz vorm Ende, was krass ist, weil die ja irgendwie auch so an die 300 Tracks rausgebracht haben und habe jetzt diese NTS-Sessions, die vierte gehört. Das waren ja so vier jeweils zweistündige Alben, die so parallel rauskam, die aus Musik bestand, die sie damals für ihre NTS-Radioreihe programmiert haben, beziehungsweise programmiert haben lassen durch ihre Programme und Maschinen etc., beziehungsweise sie so komponiert haben. Und gerade die vierte NTS-Session, die halt wie alle anderen auch exakt zwei Stunden geht, gerade der letzte Track geht eine Stunde. Das war schon echt nochmal eine Erfahrung. Darüber wird dann an anderer Stelle dann nochmal zu reden sein, aber gerade das letzte Ding ist so ein einstündiger Ambient-Track, in dem nicht sehr viel passiert, aber er hat tatsächlich, es hat seine Berechtigung, dass das Ding eine Stunde lang ist und dass also das Ding eigentlich so lang ist wie bei vielen anderen ein ganzes Album, aber es ist sehr schön. Jetzt habe ich noch zwei Alben vor mir, die ich eigentlich auch noch sehr gut kenne, das sind nämlich die vor drei Jahren rauskamen und dann bin ich durch und dann muss da irgendwie hier auch im Rahmen des Podcasts mal drüber gesprochen werden. Worüber noch so alles gesprochen wurde, war zum Beispiel ein Feature, das vor zwei Wochen kam. Da habe ich mit Kollegen Christopher Cornels, der jetzt auch schon das dritte Mal da war, über diese ganze James Blake und Vault-Nummer gesprochen. Hast du das auch mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen, ja, und war einigermaßen irritiert von dem Thema. Also unabhängig jetzt von der Feature-Folge, einfach. Ich mochte ihn eigentlich immer ganz gerne. Irgendwie, muss ich sagen, hat das jetzt so ein bisschen einen Schatten erlangt durch die ganze Thematik.
Ja, falls ihr das nicht mitbekommen habt, es ging darum, dass James Blake so sein Endorsement für eine Plattform bekannt gegeben hat, die sich Vault nennt. Und ja, das ist mehr oder weniger eine Plattform, auf der man gegen einen Betrag von $5 dann noch so Ausschussware oder ich nenne es einfach mal Content von verschiedenen MusikerInnen bekommen kann. Momentan ist es aber nur James Blake. Das hat an sich schon einige Probleme, diese Idee. Dazu kam dann eben noch, dass die Macher hinter dieser Plattform durchaus problematisch sind. Und wir haben dann innerhalb dieser Folge zum einen über dieses Projekt selbst gesprochen, aber auch zum anderen über Streaming-Alternativen. Also was gibt es vielleicht denn tatsächlich noch, was vielleicht eher für MusikerInnen günstig wäre, wie sie dort etwas mehr Geld verdienen können und wie so eine gerechtere Verteilung aussehen kann. Darüber haben wir im Rahmen dieser Folge auch gesprochen. Die ist aktuell draußen, das letzte Track 17 Feature. Hört da doch einfach gerne rein. Und wenn euch das alles gefällt und ihr mehr davon möchtet, könnt ihr uns auf steadyhq.com/track17 unterstützen mit einem einmaligen Betrag, aber auch mit einem monatlichen Betrag. Das könnt ihr direkt für ein Jahr oder eben monatlich abschließen und sorgt dann dafür, dass es diesem Podcast gut geht und wir weiterhin Musik hören können. Vielen, vielen Dank dafür. Warst du schon mal in Texas?
Jein. Also nicht so. Okay. Ja, jein. Also offiziell gesehen. Ja, weil ich mich am Dallas Airport aufgehalten habe, aber den habe ich nicht verlassen, also von daher jein.
Ja, also ich war noch nie da, aber ich gehe davon aus, weil das muss ich ja jetzt, dass dieses Album, über das wir hier sprechen, genauso ist, wie Texas sein könnte, denn das britische Quartett English Teacher, über das wir jetzt sprechen, hat ein Album rausgebracht und das heißt This Could Be Texas. Ich glaube aber, es ist vielleicht nicht ganz so, wenn man so möchte. Vielleicht ist es eher wie Leeds, denn da kommen sie her. Und wir leben jetzt gerade in so einer Zeit, in der so britische Gitarrenmusik wieder sehr angesagt ist, um mal so ein 70er-Jahre-Wort zu benutzen, wieder viel Aufmerksamkeit bekommt. Und auch wenn da für mich viel Ausschuss dabei ist und viel Same-Same dabei ist, steigen eigentlich monatlich so mindestens 2 oder 3 aus diesem sehr einheitlichen Mix aus. Entweder ist es dieser Spoken-Word-Post-Punk, den man viel hat, dieser softe Indie-Pop oder so diese angezackte Gitarrenschunkelei. Aber da gibt es immer wieder ein paar, die es wert sind, ein bisschen oder die nähere Beschäftigung wert sind. Und English Teacher war das für mich letztes Jahr. Die gibt es schon seit 2020, beziehungsweise hießen sie vorher Frank und haben unter dem Namen English Teacher auch schon ein paar Songs rausgebracht, die dann in abgewandelter Form neu aufgenommen, auch teilweise auf diesem Album sind, wie das so ist. Ich kenne sie aber erst seit letztem Jahr, denn da haben sie eine wunderbare Single auf dem Label, nämlich Speedy Wonderground, bekommen. Das ist ja dieses Label, was so dafür bekannt ist, neueren, jüngeren Bands mit einer eigenen 7-Inch etwas Starthilfe zu geben, wie auch schon bei Bands wie Black Midi, Squid oder Black Country New Road. Daher kenne ich das dann auch alles. Und jetzt ein Jahr später ist das Debütalbum draußen, das meiner Meinung nach eigentlich keine so richtig aufregende Geschichte erzählt. Also die Band selbst auch nicht, zumindest nicht vordergründig. Das ist für mich schlicht und ergreifend ein von Hits durchzogenes Gitarrenpop-Album. Und that's okay. Also es sind so 13 Hits, würde ich sagen, in hymnischer, britischer Gitarrenpop-Tradition, die sich immer wieder mit Zweifeln beschäftigen und diese in übergroße, tänzelnde Ohrwürmer oder Balladen kleiden. Es gibt torkelnde Pianos, zittrige, lärmende Gitarren und über allem schwebt eben die Stimme der Sängerin Lily Fontaine, die ich ganz, ganz toll finde. Also es gibt dieses leicht rotzig unterkühlte auf Songs wie I'm Not Crying, You're Crying, was ich super finde, mich so ein bisschen an Sorry erinnert. Es gibt dieses sehr gänsehautfördernde in der Hymne World's Greatest Paving Slab, was ich auch textlich total super finde, wenn sie davon singt, dass die Welt ja eigentlich nur auf ihr herumtrampelt, aber sie das nicht möchte, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil es sehr unangenehm. Und das dürfte auch etwas sein, was sich mit dem Release ihres Debütalbums endgültig ändern wird, denn ich würde eher sagen, sie ist oben auf oder sie sind oben auf und sollten da auch bleiben. Vor allem, wenn auf den nächsten Platten auch nur die Hälfte an Songs dieser Qualität im Gepäck irgendwie dabei ist. Ich finde, wie gesagt, die Texte von Fontaine wirklich toll. Es gibt einen Song namens R&B, der ist auch schon ein paar Jahre alt, wurde aber nochmal neu aufgenommen. Sie singt von den Erwartungen, die man an sie als POC-Sängerin hat, die bei ihr eher so eine R&B-Sängerin erwarten würden und nicht die Frontfrau einer Indie-Band. Sie singt auch mitten auf der Platte einmal den sehr schönen Satz Not everybody gets the time to shine, das ist richtig, aber damit kann sie, glaube ich, nicht sich und die Band meinen, denn das hier darf sehr gerne das Jahr oder zumindest der Moment von English Teacher sein. Hat dir das auch gefallen?
Also ich war auf jeden Fall nicht überrascht, dass es dir gefällt, vor dem Hintergrund, dass du ja ein riesen Black Country New Road Fan bist. Ich finde diesen diese Welle dieser Art von Musik, die da gerade aus UK kommt, die ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Obwohl ich jetzt auch zugeben muss, ich bin von keiner dieser Bands jetzt so ein Riesenfan. Aber mich hat das Album auch auf jeden Fall abgeholt. Ich fand gerade so diese Post-Punk-Momente super spannend, eben zum Beispiel auf The World's Biggest Paving Slab. Da ist dann auch so ein bisschen Druck drauf gewesen, dass da ich ja ein bisschen aus der Punk-Ecke komme, hat mir das sehr gut gefallen. Und was ich auch super spannend fand, war, dass ihre Stimme teilweise fast viel weicher so klingt als die Musik selber. Aber jetzt nicht irgendwie belanglos oder so, aber so ein bisschen so dreamy, so dass man auch denken könnte jetzt auch so ein Dream-Pop-Album sein. Und dann rattert sie dann wieder auf einmal richtig los und es wird so ganz, ganz fierce. Also ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß mit einigen Songs. Ich finde, also mein Highlight war wirklich Not Everybody Gets to Go to Space. Das hast du ja eben auch schon erwähnt. Ich finde das auch eine total interessante lyrische Herangehensweise, das mal in, ich sag mal, Pop-Rock-Musik zu hören. Nicht eben der große Rockstar-Traum, sondern das Gegenteil. So nicht alle sind eben irgendwie der eine Stern und das ist auch in Ordnung so. Das darf man auch sein. Aber ich muss sagen, es ist ja sehr homogen und stellenweise, muss ich zugeben, bin ich dann doch ein bisschen abgedriftet. Aber ich weiß auch nicht, ob es unbedingt an Ihnen liegt oder an mir, weil ich jetzt mich auch outen muss. Ich habe ein großes Problem mit Spoken Word. Also so dieses Streets-artige, ein bisschen reinreden und rüberreden. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten oder so, aber es ist einfach nicht mein Geschmack. Und das haben wir natürlich stellenweise auf der Platte. Und dann, das sind, glaube ich, die Momente, wo ich mich so ein bisschen ausgeklingt habe. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mein Album des Jahres, aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
Übrigens, was vielleicht aber dir nochmal helfen könnte, ist, du erinnerst dich vielleicht, wir haben mal einen Podcast über FIFA-Musik gemacht und ich habe das letzte FIFA nicht, aber da sind sie drauf, also EAFC oder wie auch immer das jetzt heißt, ist mir auch egal, ich nenne es immer noch FIFA. Da ist tatsächlich The World's Greatest Paving Slab in dieser neuen Version tatsächlich drauf und ich habe die alte Version heute auch nochmal gehört und da musste ich jetzt gerade auch nochmal dran denken, als du die Stimme nochmal erwähnt hast, das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, also ich bin immer selten davon begeistert, wenn alte Songs neu aufgenommen werden für ein Album, also ich bin dann eher dafür, lass sie so, wie sie sind und nimm sie drauf oder lass es bleiben. Aber in dem Fall, finde ich, hat sich's komplett gelohnt, weil man, glaube ich, schon einfach merkt, dass die jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre weiter sind, aber die den Song nicht aufgeben möchten, weil das schon auch einer der größeren von denen ist. Und da hat sich's komplett gelohnt, das alles nochmal nicht auf links zu ziehen, aber so anzupassen an den jetzigen Status oder so. Da fand ich auch ganz interessant, kennst du die Band Bodega aus New York?
Ja, das sagt mir was.
Die haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht und ich habe eine Review zu dem Album geschrieben und dann habe ich habe angefangen mit, was haben Bodega und Alfred Hitchcock gemeinsam, weil sie remaken gerne ihr eigenes Material, weil sie haben Platte kann man es nicht nennen, aber die haben mal so ein 30-Song-Manifest oder wie auch immer gemacht, als sie noch nicht Bodega hießen, sondern Bodega Bay und haben aber gesagt, okay, wir finden die Message immer noch toll, aber wir sind dieser Musik schon lange, lange entwachsen und das hat irgendwie keiner gehört, wir machen das jetzt alles nochmal neu und bringen das als neues Album heraus. Und das ist mal was anderes als einfach nur ein Remaster. Das ist halt wirklich einfach eine komplette Neuaufnahme von Musik, die 10 Jahre alt ist, die aber irgendwie keiner gehört hat. Und ich finde die Idee eigentlich total spannend. Natürlich hat man es häufiger eher so wie jetzt hier bei English Teacher, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt soweit, das erste Album kommt, wir machen das alles nochmal glatt. Aber dass man sagt, okay, wir haben irgendwie ein 10 Jahre altes Album, das kennt keiner und das nehmen wir einfach nochmal komplett neu auf und schaffen da so eine neue Version von, finde ich eigentlich ganz cool, weil sie auch textlich nichts geändert haben. Das ist eigentlich ganz interessant.
Ist eigentlich fast so ein bisschen wie so ein Theaterstück oder eine Oper dann, ne? Ja. Also, wo das Material vorliegt und dann es einfach nochmal neu inszeniert wird.
Ja.
Also, und sich auch verändern darf, weil drumherum ist ja dann offen sozusagen, was wir damit machen können mit dem Stoff, der da ist, ne?
Ja, nur dass halt die Regie dann dieselbe ist oder so, ne? So wie bei Hitchcock, der hat ja auch Der Mann, der zu viel wusste zum Beispiel, hat er einfach irgendwie, was weiß ich nicht, 15, 20 Jahre später oder nochmal neu gemacht, weil er gesagt hat so, ja, der Film, ich mag die Idee, aber ich habe das nicht so gut gemacht. Lass mich doch noch mal ran. Finde ich eigentlich ganz interessant, wenn jemand selber dann noch mal sein eigenes Werk remaket oder so. So oder so, ob ihr jetzt die alten Versionen kennt oder nicht, zumindest meinerseits eine große Empfehlung für This Could Be Texas von English Teacher, die aber nicht aus Texas kommen natürlich, sondern aus Leeds. Mhm. Track 17 Playlist zum Podcast. Ihr kennt das Spiel auf Spotify, die Playlist, auf der sich alle Platten und alle Songs befinden, über die wir so sprechen. Track 17 heißt ja nicht umsonst so. Wir haben ja 17 Empfehlungen im Monat, nicht nur die 5, die wir hier so hervorheben und etwas ausführlicher besprechen, sondern dazu kommen dann auch in unseren Playlist-Part nochmal 2 weitere Songs pro Person, pro Runde. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
Ja, mein allererster Song, hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass der es schafft, dass das Album es schafft, weil ich habe mich erstmal erschreckt, als ich gesehen habe.
Auf den letzten Meter kam es noch rein.
Ja, ganz genau. Ne? Also ich hab gesehen, es gibt ein neues Album von, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, ehrlich gesagt, D-Faz.
Hätte ich jetzt auch gemacht, ja.
Okay. Und zwar heißt das Album Pet Sounds und das Albumcover ist angelehnt an Pet Sounds von den Beach Boys. Und ich hasse die Beach Boys so sehr. Es ist für mich wirklich eine der furchtbarsten Bands ever. Ich kann das nicht verstehen, warum man das hören möchte. Dementsprechend hatte ich ein paar Vorbehalte gegenüber Pet Sounds. War völlig unbegründet. Also das Album ist super. Der Name bezieht sich auf den Kopf der Band, der heißt Pete Baumgartner. Ich habe vor 10, 15 Jahren viel D-Faz gehört, weil ich da so auf Downtempo irgendwie reingekippt bin. Also No Jive sagt vielleicht noch dem einen oder anderen was. Das war relativ gesehen ein Hit damals, würde ich mal behaupten, Anfang der Nullerjahre. Und das neue Album ist halt das, was sie halt schon immer gemacht haben und was sie am besten können, nämlich eine riesengroße Collage erstellen aus allen möglichen Winkeln der Musik. Ein Schnipsel hier, ein Schnipsel da, ein bisschen Jazz drüber. Das kann vielleicht für manche Leute belanglos wirken. Ich glaube, dieses Thema gibt es im Downtempo öfter mal. Ich persönlich liebe die Musik aber total. Ich finde, das ist Musik, die einen so richtig schön erdet. Und ich habe für die Playlist Cherry Golden Waters mitgebracht. Das ist so ein ganz jazziger Lounge-Song. Das ist jetzt auch wieder etwas, was vielleicht belanglos klingt. Ich sag mal so, es ist vielleicht ein bisschen Fahrstuhl mit drin, aber auch ein bisschen Hotelpool und auch ein bisschen Lounge. Und ich fand das super.
Es gibt schöne Fahrstühle, das ist doch okay.
Oder, genau, Fahrstuhl in so einem Fünf-Sterne-Hotel und du weißt, oben wartet irgendwie ein geiles Restaurant und dann haust du dich noch in den Infinity-Pool, also so auf die Art angelehnt. Genau, und mein zweiter Song, ganz andere Ecke. Es gibt ja irgendwie Genres, mit denen man nichts anfangen kann, so wie es Bands gibt, mit denen man nichts anfangen kann. Und was die Beach Boys für mich auf Bandseite waren, war lange Country für mich auf Genreseite. Komischerweise, je älter ich werde, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt altersmilde werde oder ob ich konservativer werde. Auf jeden Fall habe ich mich gegenüber Country geöffnet. Nicht so richtig der Country-Pop, der so furchtbar im Radio dudelt in den USA, aber so dieser folkige Country, so ein bisschen diese Roots-Ecke und da gibt es eine Künstlerin, die ich richtig super finde, die heißt Sierra Farrell und die hat ein neues Album draußen namens Trail of Flowers und ich bin da wirklich, wirklich begeistert von. Das ist so ganz bodenständige Country-Musik, als würde man in so einer kleinen Bar sitzen in den USA und da kommt dann so eine Wandermusikerin und singt so Songs über ihr Leben on the road. Und da sind ruhigere Songs drauf, da sind fetzigere Songs drauf. Ich habe jetzt mal einen von den schnelleren Songs mitgebracht, und zwar Fox Hunt. Das ist genauso getrieben, wie es klingt.
Mhm. Ja, Country ist, ja, ich bin noch nicht so weit, auf jeden Fall, ja. Kann ich so sagen. Beyoncé hin oder her, aber es reicht noch nicht so ganz. Ich habe jetzt noch was von Elsa Hewitt dabei. Das neue Album der Britin ist jetzt draußen. Die habe ich auch erst durch ihr letztes kennengelernt, aber sie hat irgendwie schon 6 oder 7 am Start. Kannte ich vorher noch gar nicht. Chaos Emeralds heißt das und da sind wieder 2 Dutzend so sphärisch minimalistische elektronische Songs gelandet, die eher eigentlich an den frühen Fortet erinnern, als an die von ihr als Inspiration herangezogene PJ Harvey. Also eigentlich gar nicht. Dann eine sehr schöne Platte, aber wieder stand auch auf der Liste, was so den Hauptteil der Sendung angeht. Überhaupt ist das ein wunderbarer Musikmonat und diese Platte kann ich auch nur absolut empfehlen. Wir hören dann das Highlight Citrinitas oder Citrinitas, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Spielt auch keine Rolle, wird im Song nicht erwähnt. Hört euch das einfach nur an, hört euch das ganze Album an. Ist sehr, 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 sehr schön. Und dann noch was mir sehr am Herzen liegt, denn das Projekt Il Quadro di Troisi hat ein neues Album rausgebracht. Das ist das Projekt von Produzent oder Techno-Produzent auch Donato Dosi und der Musikerin Eva Geist. Und das war 2020 die vielleicht schönste, weil ja so andersartigste Entdeckung, weil es klang nichts wie dieses Album, zumindest für mich. Ich habe nichts anderes gefunden, was so klingt und das hat mich ziemlich überrascht. Italienische, sehr kühle Elektropop-Musik, für die man aber wirklich sein allerschickstes Hemd oder Kleid herauskramen sollte. Bitte, bitte anhören und jetzt kam dann endlich mal ein Nachfolger raus. La Commedia heißt das und ich schmeiße La Verita drauf. der Song, der für mich dieses so leicht theatralisch dramatische, aber eben gleichzeitig so kühle dieser Musik, dieses technische ganz gut verbindet. Sehr, sehr schönes Album, sehr, sehr tolles Album.
So, jetzt werde ich ein bisschen nostalgisch und ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht gleich ein bisschen kontrovers wird, weil das ist ein Album, wo ich das Gefühl habe, wir könnten eine unterschiedliche Meinung haben. Und zwar bringe ich jetzt All Quiet on the Eastern Esplanade von den Libertines mit. Die haben sehr, sehr lange kein Album rausgebracht. 9 Jahre sind das jetzt und ich glaube, keiner hat irgendwie unbedingt immer damit gerechnet, dass nochmal was kommt. Jetzt ist es aber soweit. Ich bin so ein Indie-Opfer aus den Nullerjahren. Und deswegen fieber ich immer noch darauf hin, wenn ein Libertines-Release kommt. Ehrlich gesagt, eigentlich auf alles, was Pete Doherty irgendwie macht und rausbringt, weil ich einfach immer noch froh bin, dass er noch da ist und noch Musik machen kann. Unironisch, das war ja wirklich lange Zeit so, dass man gedacht hat, mein Gott, wie lange soll das noch gut gehen? Und es freut mich für ihn, wenn man ihn jetzt in Interviews sieht oder auf der Bühne sieht, dass er sich offensichtlich ganz wohl fühlt, zumindest verhältnismäßig. Ja, für mich war das irgendwie damals so der letzte richtige Rockstar. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, zumindest so in der Blase, in der man sich bewegt hat, abgesehen jetzt mal von diesen Stadion-Rock-Leuten, aber jetzt so in der Indie-Welt war das irgendwie für mich so der, so dieser Skandaltyp, den aber alle kannten, sogar meine Oma irgendwie aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen sind das für mich so richtige Jugendhelden, also musikalisch, aber auch so vom Image, was damals versprüht wurde, was ja nicht immer nur positiv war. Das Gute an den Libertines ist, ich habe da eigentlich nie Erwartungen, dass es gut werden muss. Und das ist sehr angenehm, weil wenn man eine Band sehr gerne mag und da kommt was, dann hat man ja auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung, ob man das will oder nicht. Und das habe ich bei ihnen nie, weil ich immer auch darauf vorbereitet bin, dass es richtig scheiße werden kann. Ja. Komischerweise, wenn ich jetzt überlege, finde ich kein Album von ihnen scheiße. Also 2015 kam ja Anthems for Doomed Youth. Das fanden viele nicht gut. Ich fand es aber in Ordnung. Und was ich jetzt schon spoilern kann, ich finde All Quiet on the Eastern Esplanade besser als Anthems for Doomed Youth. Das heißt, das ist schon mal offensichtlich für mich gut gelaufen. Sonst hätte ich es ja auch nicht mitgebracht heute. Ich habe das Album zum ersten Mal gehört, als ich einen Termin hatte. Und dann habe ich den Fußweg genutzt, um das auf Kopfhörern in Ruhe hören zu können. Das geht mit dem Song Run, Run, Run los. Und ich glaube, es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Und dann habe ich mich wieder gefühlt irgendwie wie mit 16 olivgrüner Parker an, irgendwie hinter der Schule heimlich rauchen und sich ganz verwegen dabei fühlen, obwohl es ja eigentlich überhaupt nicht verwegen ist. Das spielt wirklich bei mir eine riesige Portion Nostalgie rein. Und das macht es für mich auch schwierig, das Album objektiv zu bewerten, soweit man das überhaupt kann, weil ich mir sicher bin, dass ich das anders sehen würde, das Album, wenn ich die Band vorher nicht gekannt hätte oder irgendwas mit ihr verbinden würde. Wir hatten das ja in der letzten Folge auch mit Julia Holter, das Thema, ist es schlimm, wenn KünstlerInnen was komplett anderes machen? Ist es schlimm, wenn sie immer das Gleiche machen? Ich finde, da gibt's für beides Gründe für Ja und Nein. Jetzt bei den Libertines, die erfinden das Rad nicht neu. Ich glaube, das erwartet auch keiner. Hat auch sicherlich irgendwie keiner jetzt irgendwie auf dem Brett gehabt, dass die jetzt im Jahr 2024 irgendwie nochmal Indie-Rock komplett auf links krempeln oder so. Das hat auch nicht mehr die Wucht von den ersten beiden Alben. Finde ich aber in Ordnung, weil die sind halt auch einfach 20 Jahre älter. Ich weiß nicht, ob ich das angenehm finde, wenn sie dann nochmal so tun, als ob sie jetzt 21 und auf Heroin sind. Es ist einfach so ein bisschen eine reifere Version. Das sind für mich immer noch catchy Indie-Melodien, so eine britische Nuscheligkeit. Sie sind politischer als früher, finde ich, konkreter zumindest in ihrer politischen Haltung. Da sind so Songs drauf wie Merry Old England, wo dann schon sehr deutlich gesagt wird, verhältnismäßig, was man davon hält, wobei ja Indie-Rock damals eigentlich eher unpolitisch war. Für mich ist das alles so ein Vibe. Mittags auf dem Weg irgendwie ins Fußballstadion, dann verliert deine Mannschaft, ist aber egal, du versackst danach noch irgendwie in der Kneipe mit FreundInnen und das ist so der Soundtrack, der drüber läuft und das liebe ich an dieser Band. Und ja, es ist, es kommt nicht an Up the Bracket dran oder an das Self-Titled Album, aber ich finde trotzdem dafür, dass sie jetzt 20 Jahre da sind und dass sie mir aus dem Stand diesen Vibe nochmal bringen konnten, dafür haben sie bei mir jetzt echt einen Stein im Brett. Aber trotz aller Lobhudelei, der Song Night of the Hunter ist furchtbar und bitte lasst Tschaikowski aus dem Spiel, okay? Warum machen das immer alle? Warum müssen immer alle dieses arme Schwanensee irgendwie verwursteln? Bitte lasst das einfach. Es geht an alle. Ich habe das jetzt schon so oft gehört. Das hat alles für mich so ein Jeanette Biedermann-Vibe. Kannst du dich daran erinnern, dass die da mal so einen Tschaikowski-Pop-Song gemacht hat? Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Song heißt. Aber immer, wenn ich Schwanensee in so einem Pop- oder einem Rocksong höre, denke ich an Jeanette Biedermann. Und dann macht es mich wütend. Also bitte lasst es. Aber ansonsten toll. Jetzt kommst du, jetzt bin ich gespannt.
Also zwei Firsts in den fast 7 Jahren, in denen es diesen Podcast gibt. Zum einen, dass die Libertines erwähnt werden und zum anderen, dass Jeanette Biedermann erwähnt wird. Wobei ich mir bei den Libertines gar nicht so sicher bin, ob die nicht zumindest erwähnt wurden, weil ich meine, wir hatten ja mal dieses Viererturnier britischer Indie-Rock Mitte der Nullerjahre, also wirklich streng so 2, 4, 5, 6. Und kann mir vorstellen, dass sie da zumindest nochmal erwähnt wurden. Oder waren die sogar im Turnier dabei? Ey, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch damals schon gesagt, dass ich das ja gar nicht so als diese Szene wahrgenommen habe, sondern für mich ja gerade aus der Perspektive eines riesengroßen Blockparty-Fans, ich das so losgelöst von allem gesehen habe und dann festgestellt habe, dass drumherum für viele da so zusammenhängt, was passiert, und dementsprechend kriegt man dann auch die Libertines mit. Musikalisch war das aber noch nie meins. Ich muss mich jetzt vielleicht auch bei dir direkt unbeliebt machen. Ich finde, der beste Libertines-Song ist What a Waster, aber in der Adam Green Coverversion. Also das wäre bei mir noch mal eine Antwort auf die Frage, was ist ein Cover, was besser ist als das Original. Aber lass uns jetzt nicht.
Das ist frech jetzt.
Aber lass uns jetzt vielleicht nicht über Adam Green reden, wenn wir schon in dieser Ecke sind. Ich kann aber, und das konnte ich dann immer mal wieder so ein bisschen schätzen, weil ich dann eher jemand bin, der dann die Singles mitbekommt, schon aber, wie gesagt, schätzen, dass Pete Doherty ein sehr gutes Gespür für so garagigen Gitarrenpop eigentlich hat, also beziehungsweise bei diesen Melodien ganz gut dabei ist. Deswegen konnte ich auch dann, als es dann eher so in die Baby-Shambles-Ecke ging mit ihm später, fand ich dann die Hits auch toll. Also dann fand ich Fuck Forever großartig, und auch ich habe dann gestern noch mal das zweite Album von denen gehört, Delivery zum Beispiel, was ja so ein ganz klassischer Hit ist und so weiter. Klar ist der komplett eigentlich so ein Kings-Rip-Off, muss man auch fairerweise sagen, aber gefällt mir dann trotzdem, und das war immer so ganz gut, und das ist für mich einfach nur in diesem Update so gar nicht meine Welt. Aber wie gesagt, ich habe ja gegen die Beteiligten nichts, aber ich musste dann natürlich trotzdem so ein bisschen nachdenken, weil ich es interessant finde. Libertines war ja wirklich so eine sehr, das ging ja alles sehr, sehr schnell damals, und dann gab es ja, wann haben sie angefangen? 99, 2000, und dann gab es 2 Jahre später das erste Album und dann ja direkt das zweite, und dann war ja aus den bekannten Gründen Schluss, und dann fühlt sich ja, eigentlich ist die Platte ja fast schon wieder das zweite Comeback, weil es ja fast so lange her ist wie das, ne, zweite Album vom dritten und so weiter. Die Distanzen ähneln sich ja sehr. Aber natürlich muss man es ein bisschen zusammenfassen, weil die Zeit zwischen dem zweiten und dritten Album wird, glaube ich, immer größer sein, einfach wegen dem, was passiert ist. Und wegen der ganzen Versöhnungsnummer, die erstmal hat stattfinden müssen, bis es da überhaupt weitergeht. Aber ich musste dran denken, weil das ist jetzt auch schon 7 Jahre her. Es gibt nämlich Filme, wenn man sich einen Film ansieht, da fragt man sich auch oder denkt man sich, das geht nicht. Das ist so auf den Punkt. Das ist alles daran ist auf Better to Burn Out Than to Fade Away getrimmt oder so, so wie ich auch damals die Libertines empfunden habe. Wie soll das in 20 Jahren funktionieren? Und manchmal denkt man sich, wenn man dann einen Film sieht, was machen die Leute wohl in 20 Jahren? Das geht gar nicht, weil so wie der Film geschrieben ist oder so wie die Figuren geschrieben sind, ist das alles nur auf diesen Punkt bezogen. Und ich musste da nämlich damals dran denken, als der zweite Trainspotting-Film rauskam, den ich ja sehr, sehr toll finde, den T2, wie er auch einfach heißt. Und man konnte sich ja, als der erste Teil rauskam, gar nicht vorstellen, wie diese Zukunft dieser Menschen aussieht, weil die sind nicht dafür gemacht, eine Zukunft zu haben. Ein komplettes Leben wurde in diese Jugend gestopft. Und so ein bisschen hatte ich den Eindruck bei den Libertines, dass eigentlich so eine komplette Bandkarriere in diese 2, 3 Jahre gestopft wurde. Was soll denn danach noch kommen? So wirkt es von außerhalb, wohlgemerkt. Ich war ja nie drin. Und fand das dann interessant zu sehen, dass man dann eben jetzt hört, wie sowas dann doch aussehen würde, wenn man denen jetzt ein Comeback gibt oder eine Zukunft gibt, die vielleicht eigentlich gar nicht vorgesehen war. Und das finde ich daran eigentlich sehr interessant, dass man denkt so, das hätte eigentlich nicht so kommen dürfen, dass die jetzt noch da sind, aber sie sind wieder da und es geht irgendwie. Und jetzt haben wir trotzdem eine Idee davon, wie diese Musik natürlich rückblickend auch auf die damaligen Platten und immer auch im Kontext der Geschichte. Das ist ja nicht einfach nur das vierte Album, es ist ja eben das nächste wieder nach 9 Jahren und das zweite nach der Reunion. wie sowas kommt. Kannst du das nachvollziehen? Also ich fand das einfach aus dem Kontext her total interessant, dass die eigentlich selbst für damals schon fertig waren, aber sich jetzt trotzdem nochmal eben beweisen können beziehungsweise zeigen können, dass sie noch da sind.
Voll. Ja, das ist halt auch das, was ich am Anfang meinte. Das ist ja auch irgendwie, ich meine, natürlich, wir kennen alle Pete Doherty nicht persönlich, aber trotzdem schätze ich mal, dadurch, dass er dann doch sehr viel öffentlich bekannt ist und war, kann man ja schon sagen, dass es jetzt auch nicht ganz gegeben war, dass der im Jahr 2024 überhaupt noch da ist, ne? Also das berührt mich daran irgendwie auch ein bisschen. Das sagt natürlich nichts über die Qualität der Musik aus, aber das ist etwas, wo ich jetzt halt irgendwie auch so, wo es mich einfach glücklich macht, die alle aufeinander zu sehen und die machen Musik und ja, das ist irgendwie einfach so against all odds gewesen. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe die Baby Shambles mal live gesehen, als die Libertines noch nicht wieder zusammen waren. Das muss so 2014 ungefähr gewesen sein. Und an dem Tag hatte Pete Doherty Geburtstag und der war damals halt komplett drauf. Und das war ein ganz unangenehmes Konzert. Also das Konzert für sich war okay, aber alle Leute sind danach rausgegangen und es war so eine Stimmung von, ach, wir haben ihn noch gesehen, so bevor er, ne, sich verduselt so. Und das war so morbide auf eine Art. Und das deswegen finde ich, ist es halt umso schöner, dass er jetzt noch da ist und Musik macht. Und halt auch noch mal schöner, auch wenn ich die Baby Shambles genauso gerne mag wie die Libertines, aber ich finde es dann noch mal romantischer, dass es jetzt die Libertines sind, mit denen er Musik macht. Auch wenn ein Baby Shambles Album auch gerne für mich kommen dürfte. Aber trotzdem, es ist irgendwie noch mal so ein Full-Circle-Moment irgendwie.
Zurück zu eher unbekannten Menschen, wenn ich mal so sagen möchte. Vielleicht auch zu Menschen, beziehungsweise zu Platten, die diese Menschen gemacht haben, zu denen man weder Infos noch Reviews findet, was ich schon wieder total gemein finde. Und zurück zu vielleicht eher klassischer Track 17 Musik. Wir lassen die Gitarren mal ein bisschen weg. Wir sprechen jetzt über Slay-Tracks von André Bratten auf Smalltown Supersound. Wir gehen nämlich nach Norwegen. Dort hat André Bratten sein 6. Album aufgenommen. Und ja, Smalltown Supersound, ein Label, auf dem neben anderen nordischen Elektronik- und experimentellen KünstlerInnen auch eben Leute wie Kelly Lee Owens zum Beispiel veröffentlicht haben und wurden hier auch schon mal vorgestellt. Und das Tolle an dieser Platte ist, und ich mag das eigentlich an sich aber ganz gerne, hier liegt eigentlich nur ein weißes Blatt Papier, auf dem steht nichts. Wir haben nur diese 8 Tracks, die, ich nehme das so als Mischung aus Selbstbewusstsein und Ironie wahr, also wegen des Albumtitels, Tracks sind die slayen. Und das tun sie meiner Meinung nach, wenn auch auf sehr zurückgelehnte Art. Das ist knochentrockener Techno in gemäßigtem Tempo mit unterschiedlichen Perspektiven. Und diese Perspektiven sind eben andere Genres und das variiert eben je nach Track. Und man kann dieses Album ganz wunderbar anhand seiner Tracks besprechen. Man hat den Opener Rest, das ist so eine ganz sanft treibende Nummer. Dann kommt aber Tunnel und das schabt sich mit so einer leichten Acid-Note, was ich eigentlich ganz toll finde und mich gar nicht, was mich sehr überrascht hat, als ich das dann zum ersten Mal gehört habe. Und diesem sehr stolpernden Beat sich halt immer weiter ins Ohr, während da irgendwann mal zwischendurch so eine leise Ahnung eines Vocal-Samples für Verwirrung sorgt. Zumindest hat es das bei mir. Repair ist dann ein Track, der dockt ganz klar an so diese klassische 90er-Warp-Schule an und bliebt sich mit so einer sehr angenehmen Monotomie ins Ziel, nur um dann aber trotzdem nochmal den Break zu wagen. Es gibt einen Track namens Mint, der beginnt wie etwas, was sich so aus den Tiefen des Meeres nach oben zieht. Ich höre eigentlich immer so, ich höre so ein Techno-U-Boot und ich mag einfach Tracks, die so eine Art von Vorahnung emulieren, also als würde gleich irgendwas Bedrohliches auf uns warten, wenn wir den zu Ende hören, aber so ist es natürlich nicht, es ist einfach nur schön. Am Ende rutschen wir dann so ein bisschen in so einen Downtempo-Bereich und ich stelle mir dann eben die Frage, sollte man das noch Techno nennen? Ist aber auch eigentlich egal. Ich finde es einfach super. Und ich wollte, glaube ich, unter all diesen Platten, die in diesem Monat in Frage kommen, habe ich mich, glaube ich, auch deshalb für Slay-Tracks von André Bratten entschieden, weil es hier eigentlich, man kann hier eigentlich nur über die Musik reden und das finde ich ganz angenehm. Und sie ist es auch wert, weil das einfach so eine in sich geschlossen, großartige, in Anführungszeichen gehaltene Techno-Platte ist. Ist das auch was für dich?
Das ist auch was für mich, ja. Also ich bin so eine Kategorie Mensch, ich höre Elektro gerne und habe aber keine Ahnung von Elektro. Also,
ja, so geht es mir mit Jazz. Ja.
Ah ja, ja, genau, so geht es mir mit Jazz auch. Anscheinend habe ich das mit vielen Genres, aber Elektro gehört auch dazu auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass ich versuche, meine Hausaufgaben zu machen und in den letzten, ich sag mal, 1-2 Jahren auch wirklich angefangen habe, bewusst mehr Elektro zu hören, um mich da auch ein bisschen einfach reinzuwühlen. Mir hat das Album wirklich sehr gut gefallen. Ich finde es unfassbar kühl, aber auf eine schöne Art kühl. Wie so, wenn man in der Stadt ist, in so einer Stadt, die man vielleicht vorher noch nicht kannte, und man guckt sich so die Architektur an und das ist so ganz modern, aber nicht jetzt so brutalistisch, sondern einfach nur schön designt und modern, und man denkt, boah, wow, so klingt die Musik für mich. Ich musste irgendwie oft an FX Twin denken. Da bist du viel mehr im Bilde als ich und ich kann das jetzt auch nicht genau pinpointen.
Doch,
irgendwie
kann man aber gerade bei dem Repair-Track zum Beispiel. Ich finde, das klingt total nach so einem frühen, so technoiden FX Twin oder so, bevor er so ausgerastet ist oder so. Also voll. Ich kann das voll nachvollziehen.
Da muss ich auf jeden Fall FX Twin auch nochmal nacharbeiten, weil Repair ist auch ein Song, den ich mir sofort in meine 2024-Playlist geschoben habe. Mint übrigens auch. Und ich fand es auch total spannend, wie viele verschiedene Einflüsse er irgendwie einbringt. Das ist irgendwie ein total abwechslungsreiches Album, wo super viel passiert. Also Tunnel zum Beispiel, finde ich, hatte teilweise so richtigen Dub-Vibe schon fast in so im Detail, so im Beat, der da so im Hintergrund vor sich hin pochert. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr angetan. Und ist auch irgendwie so ein Album, ich mag einfach Alben, wenn man den Künstler oder die Künstlerin vorher noch nicht kannte, dann ist das ja schon toll, wenn man ein Album mag und dann mehr noch von dieser Person hören kann. Aber es ist ja noch toller, wenn diese Person so viele Einflüsse reingebracht hat, dass du denkst, ah, okay, cool, das kann ich jetzt auch noch auschecken. Und ah, okay, ich habe gelesen, das bezieht sich auf das, dann kann ich da auch noch rein. Also genau so ein Album ist das und ich bin sehr begeistert.
Ja, ich mag das auch, dass es alles so eine gewisse, also das Album hält diese Klammer ein, es bricht nicht so wirklich raus, aber er erlaubt eigentlich jedem Track so ein bisschen am Ende wie auf so einem Mixtape dann noch verschiedenste Einflüsse, eben hast du es ja auch schon gesagt, dazu erlauben, ob das jetzt sowas Acid-haftes ist oder ob es jetzt wirklich so dieses Down-Tempo oder Dubbige ist, aber am Ende funktioniert das einfach zusammen ganz wunderbar und hätte von mir aus auch nochmal 4-5 Tracks länger sein können, das wäre vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen anzuklagen hätte. Ansonsten eine große Empfehlung. Man findet wirklich so gut wie nichts zu diesem Album online. Deswegen müssen wir wieder ran. Und hört euch das gerne mal an und schreibt uns dann mal, wie ihr das findet. Slay Tracks von André Bratten.
Ich hatte ja schon mal ein paar Rap-Platten dabei. Das war vor allen Dingen Cloud-Rap, das war so ein bisschen Hip-House. Jetzt habe ich mal was Klassischeres im Gepäck und zwar Marciology von Rock Marciano. Der kommt aus Long Island und die Nähe zu New York hört man auch, behaupte ich jetzt einfach mal. Also das ist so richtig schöner East Coast Hip-Hop. Der hat eine unglaubliche Release-Flut, dieser Mann. Der bringt eigentlich jedes Jahr ein Album, manchmal sogar zwei, so ein bisschen wie das Huhn am Sonntag. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen gerade so ein Trend im amerikanischen Rap. Also es gibt, finde ich, unglaublich viele KünstlerInnen, weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest weiß ich von sehr vielen Rappern, jetzt bewusst nicht gegendert, die wirklich sehr, sehr viele Alben gerade rausbringen. Und das ist für mich jetzt aber rausgestochen, Marciology. Das ist ja eben klassischer East Coast Hip-Hop, aber auch eine gute Prise Drumless, was eigentlich ein Subgenre ist von Hip-Hop, was nicht so meins ist, weil ich eigentlich schon ganz gerne Drums dabei habe. Und dann so ein Film-Soundtrack-Vibe. Also er hat ganz viele Snippets aus Filmen in den Beats und ich kann auch sehr empfehlen, das Album am Stück zu hören, weil das wirklich so ein ganzer Vibe ist, als würde man einfach so einen Film schauen. Man wäre in so einem Gangster-Film, so einem Mafia-Film. Also es ist wirklich, wirklich toll. Und ich habe exemplarisch einfach mal den Titeltrack mit auf die Playlist genommen, aber es hätte ehrlich gesagt auch jeder andere Song sein können. Es ist wirklich ein sehr homogenes und aber trotzdem abwechslungsreiches Album. Und bleiben wir einfach gleich da. Noch ein Hip-Hop-Release, auch nochmal New York, dieses Mal allerdings Brooklyn, und zwar Eddie Kane und Big Ghost Limited mit dem Album Last Exit to Crooklyn. Die haben vor 3 Jahren schon mal A Tree Grows in Brooklyn rausgebracht. Das war so ein kleiner Untergrundhit. Danach war es dann erstmal zumindest still um diese Kollaboration. Beide haben dann weiter Zeug gemacht, aber nicht zusammen. Mir ist dann Big Ghost Limited auch über den Weg gelaufen, weil der Che Noir produziert. So, und jetzt sind wir wieder zusammen, die beiden. Das sind richtig jazzy Beats, aber auch viel Boom-Bap, worüber ich mich immer freue. Auch hier viel Drumless, natürlich, ist irgendwie auch so ein bisschen das Genre der Stunde. Aber auch so ein bisschen Chipmunk-Soul, also das hat auch echt viele Nuller-Referenzen, finde ich. Und ich habe für die Playlist The Wrong Era dabei, so ein nostalgischer Song, der früheren musikalischen HeldInnen huldigt.
Den habe ich mir auch angehört, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und
das freut mich.
Wir bleiben in New York, nämlich bei der Band Drala. Die hat nämlich jetzt ihr zweites Album rausgebracht. Das hat 5 Jahre gedauert. Die I don't give a fuck Stimme, nenne ich es mal, von Lucille Brown, diese Bläser, die scharfkantigen Gitarren, das passt für mich alles. Default Parody war die Vorab-Single zu der Platte und die habe ich auch auf die Playlist gehabt. Wäre auch ein Album gewesen, was hier fast noch ein bisschen ausführlicher vorgestellt hätte werden können. Ist wirklich eine tolle Band und ich würde die auch echt gerne mal live sehen, genauso wie Fabiana Palladino. Die hat nämlich jetzt endlich auch mal wieder was Neues rausgebracht. Darauf habe ich mich auch lange gefreut, weil sie einige ja formidable Singles am Start hatte, die im Rahmen des Paul Institute Labels, unter anderem auch von J. Paul selbst eben produziert wurden. J. Paul sowieso jemand, über den man hier auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen könnte. Und Fabiana Palladino kam jetzt eben mit ihrem Solo-Debütalbum heraus, was sich so zwischen Nebelmaschinen, Prince-Postern im Kinderzimmer und viel, viel Soul als Empfehlung und sehr starkes Album ausgezeichnet hat. Auch das hätte hier fast noch ausführlicher vorgestellt werden können. Es ist eine richtig tolle Platte geworden und der Song I Can't Dream Anymore, der läuft auch fast täglich und dann auch gerne zu den Abendstunden, wo er hingehört. Sehr, sehr tolles Album und da bitte, bitte, bitte auch gerne reinhören.
Ja, vorhin habe ich ein Album mitgebracht, was so ein bisschen von meinen Jugendhelden war. Jetzt geht's in die ganz andere Richtung, nämlich eine komplette Neuentdeckung für mich, und zwar Glass Beams. Die sind bei Ninja Tune und deswegen sind die mir über den Weg gelaufen. Ich höre gar nicht so labelorientiert wie du zum Beispiel, aber Ninja Tune ist für mich so eigentlich das einzige Label, wenn ich drüber nachdenke, wo ich wirklich ein Ohr hinhalte, wenn die was rausbringen, weil ich dieses Label total liebe. Ich glaube, man braucht da auch gar nicht groß drüber reden. Ich glaube, wer sich mit Musik, zumindest mit Musik in der Breite und nicht nur in der Major-Spitze beschäftigt, der kennt dieses Label. Ich meine, Black Country, New Road, Bonobo, Actress und so weiter und so fort. Ganz breit aufgestellt, aber eigentlich immer gut. Ja, und es passiert mir ganz selten, dass ich ein Release zum ersten Mal höre und ich kann nicht mehr aufhören, das zu hören. Also das ist jetzt nicht metaphorisch oder so gemeint, sondern ich habe diese EP, die ich mitgebracht habe, nämlich Mahal, gehört und dann habe ich sie 5-mal hintereinander gehört. Beim allerersten Hören, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt hatte. Das ist wirklich für mich in den letzten Wochen die Default-Musik schlechthin geworden, die ich immer auflege, wenn irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich immer, jeden Tag eigentlich, ich weiß auch nicht, es hat sich bei mir komplett ins Gehirn gebrannt. Die Glassbeams kommen aus Melbourne. Die haben 2021 ihr Debüt vorgelegt mit der EP Mirage. Das ist damals noch auf Research Records rausgekommen, was übrigens ein total cooler Labelname ist, finde ich. Und genau, es ist eine dreiköpfige Band, baut sich um Rajan Silva herum. Das ist sozusagen das Mastermind dahinter, der Glassbeams dafür nutzt, um so ein bisschen die indische Herkunft seines Vaters auszuloten. Sein Papa ist mit 17 nach Australien gekommen und hat eine ziemlich diverse Plattensammlung, was man so in Interviews herauslesen kann. Und Rajan Silva hat sich dann eben irgendwie zum Auftrag gemacht, dass er herausfinden will, was ist das eigentlich für Musik, die mein Vater in seiner Jugend in Indien gehört haben könnte, weil die geografisch in der Nähe herausgekommen ist, und hat sich dementsprechend sehr viel mit Klassik und Pop aus Indien beschäftigt und mischt das jetzt mit, ja, Psychedelic Rock, Neo-Psychedelia, irgendwie so. Das ergibt Glassbeams. Das klang auf Mirage schon richtig spannend. Indische Einflüsse, Sitar, aber dann eben diese ganz verspielte psychedelische Gitarre dazu. Das fand ich, ich habe die EP damals nicht gehört, die habe ich jetzt im Nachhinein erst gehört und ich finde, die klingt schon wirklich spannend, aber jetzt auf Mahal, das ist wirklich perfektioniert. Der kommt nicht nur dieser Sound so super durch, sondern es ist die ganze Ästhetik um diese Band drumherum. Die Auftritte bestreiten sie mit so goldenen, kettenartigen Masken, sage ich mal. Es ist einfach komplett durchdacht. Es hat wirklich eine ganze Ästhetik für sich. Und ja, ich bin nicht bewandert in indischer Musik, aber ich werde mich auch da, genauso wie bei André Bratten vorhin, ich werde mich da auf jeden Fall reinwühlen müssen, weil das für mich so eine Tür aufgestoßen hat in eine musikalische Welt, mit der ich mich bislang nicht beschäftigt habe. Und ja, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der zumindest ein offenes Ohr hat für Sachen, die so ein bisschen in die Folk-Richtung gehen, nicht im Bob Dylan-Sinne, sondern eher so im Sinne von verschiedenen regionalen Einflüssen, die man so in Rockmusik unterbringen kann. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde die EP großartig. Auch schön. Stärker als die erste, die ich dann auch nochmal nachgehört habe. Ich habe vorher noch nie reingehört, nur den Namen gelesen. Das war jetzt dann auch meine Erstbegegnung. Und ich glaube, dass man so ein bisschen, oder was heißt man, ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe die beim ersten Mal hören, habe ich schon gedacht, dass das natürlich auch ein bisschen nach Klischee klingt. Und dann habe ich mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Weil wenn ich zum Beispiel Sita etc. gehört habe oder so, dann vielleicht auch ganz oft in eher so Klischee-Kontexten und habe das dann direkt mit Dingen verbunden, die vielleicht gar nicht den eigentlichen Kontexten oder dem Kontext so gerecht werden. Und so wie es dann hier eben eingesetzt wird, eben durch Rajan Silva und dann die Leute, die er sich dazugeholt hat oder so, dass das für mich alles so ein bisschen purer klingt, auch in seinem Einsatz. Und dann konnte ich mich dem noch viel, viel mehr nähern und habe auch gedacht, so vielleicht ist jetzt auch so die Zeit, dass vielleicht auch musikalisch Indien so ein bisschen vielleicht mehr auf der Matte steht. Also ich meine, große indische Filmkultur oder Blockbusterkultur, die hat ja jetzt in den letzten 2-3 Jahren, hat ja nochmal richtig zugelegt und ist ja auch in Deutschland total groß und auch in ganz Europa. Und vielleicht kann das ja auch musikalisch so ein bisschen dazukommen. Und ich mag an der EP total, was sie für eine Hitze ausstrahlt auf eine Art. Also ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich stehe in der Wüste und hör mir diese E-Gitarren, die Drums, die Sitars an und das funktioniert für mich total gut. Ich bin auch eigentlich sehr dankbar dafür, dass sehr wenig gesungen wird auf den Dingern, weil das Ganze viel mehr viel mehr atmen kann und auch viel mehr wirken kann. Und ich meine, die EP ist jetzt auch nicht sonderlich lang, ne? Die geht ein bisschen mehr als eine Viertelstunde oder so. Ich habe sie dann auch 2-3 Mal am Stück direkt gehört, weil es klingt einfach gut. Also es ist so ein, ich mag zwar auch sehr, sehr gerne Musik, die irgendwie Ecken und Kanten hat und die sich ein bisschen den Ohren versperrt oder die auch mal ein bisschen Arbeit erfordert, aber ich habe es total genossen, wie gut das reinging und wie schön das war, dass es in dem Sinne vielleicht auch wirklich nochmal was anderes war. Und da muss ich genauso sagen, dass das dann nochmal eine Tür aufstößt. Für andere Leute wird das dann, die könnten vielleicht sagen, ja, das klingt ja wie das Mainstreamigste vom Mainstreaming, was irgendwie indisch klingen kann oder sonst was alles. Ist mir ehrlich gesagt gerade egal. Also für mich ist das auch ein ganz, ganz genehmer Türöffner und habe auf jeden Fall Lust darauf, dass da in diesem Jahr noch mehr kommt. Vielleicht hat er noch mal ein Album oder so. Aber es scheint ja auch recht erfolgreich zu sein. Also die touren ja jetzt auch seit ein paar Jahren und auch die EP läuft eigentlich wieder ganz gut. Also ja, ist super.
Freut mich. Und was ich auch noch so interessant finde, und das jetzt nochmal schnell untergebracht. Ich finde, es klingt unglaublich modern, obwohl es ja sich auf etwas bezieht, wo du ja auch gesagt hast, das kann ja so ein bisschen klischeehaft im eigenen Ohr klingen, aber was natürlich auch daran liegen kann, dass man sich selbst mit der Kultur natürlich nicht zu 100% auskennt. Aber es klingt trotzdem super modern. Wenn man jetzt mir das so vorgesetzt hätte und mir nicht gesagt hätte, hey, das ist aus diesem Jahr von Ninja Tune, dann hätte ich es, glaube ich, trotzdem irgendwie so in den letzten paar Jahren verortet, weil es einfach so einen innovativen Vibe hat. Ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwie einbilde, weil ich jetzt ja auch nun weiß, von wann dieses Release ist. Aber ich glaube schon, dass ich das nicht irgendwie in den 70ern oder 80ern oder so verortet hätte. Und das macht es für mich dann auch nochmal irgendwie extra spannend.
Wie das so oft ist bei Track 17, Reissues landen meist oder kommen meist am Ende der Folge dran. Aber ich muss sagen, für mich ist das die beste Platte des Monats. Das kann ich auch in dem Sinne sagen, dass sie auch erst in diesem Monat erstmals an mein Ohr gelangt ist. Denn das Album, über das wir jetzt sprechen, vom Tokyo to Niagara von Tochiko Noriko, das erschien erstmals vor knapp 20 Jahren und ich war schlicht zu offline und zu jung, um das mitzubekommen. Und jetzt haben alle, denen es so geht wie mir, dank des Reissues auf dem deutschen Label Kepler, nämlich eben die Chance dazu. Tochiko Noriko ist 1976 in Osaka geboren und veröffentlichte vor allem in den 2000ern jede Menge Platten, die so experimentellen, avantgardistischen Pop und Elektronika miteinander vermählten. Das Ganze irgendwann auch mal so ein bisschen in so eine leicht Score-instrumentale Richtung. Sie ist auch Filmemacherin, wohnt mittlerweile in Paris. Aber eines dieser großen Highlights ihrer Diskografie ist eben From Tokyo to Niagara. Gemeint sind übrigens die Niagara-Fälle, aber das Ganze wurde einfach nur falsch falsch geschrieben, weil Niagara der japanischen Aussprache näher kam und dann hat sie das so stehen lassen. Es gibt da so zwei Geschichten. Einmal hat sie es selber irgendwie falsch gemacht und einmal sagt sie, sie hätte das in so einer Wäscherei gelesen. Ist ja auch egal. 2003 ist die Platte erstmals erschienen auf dem deutschen Label Tombal und ja, das ist Musik, der man ihr Alter im positiven Sinne anhört, weil das für mich eine sehr spannende Zeit ist, was so frickelige elektronische Musik angeht. Das ist so eine manchmal eine japanische Variante von Moloko. Die Musik besitzt, nennen wir es mal, so leichte Björk-ism. Das liest man auch ganz gerne mal. Sie schreibt Popsongs nur, um sich dann die Mühe zu machen, in dieses Genre wieder auszutreiben. Und dazu nutzt sie mit einem MPC und einem Yamaha-Keyboard gestaltete Musik, elektronische, widerborstige, manchmal zickige Tracks, sehr viel Glitch und so Click and Cuts, eben das, was damals sehr angesagt war. Und dann eben Pop, ja, stolpert so zusammen über seine Füße. Manchmal passiert ein bisschen weniger. Da fällt dann so dieses Boykottierende, was sie so in diese Tracks hinein produziert, vielleicht ein bisschen mehr auf, dieses Neusigere vielleicht, so dieses ja, mit dem Stock in die Fahrradspeichen reinrammende, um zu sagen, so nee, jetzt geht das mal ein bisschen in eine andere Richtung. Da ist sie dann vielleicht mal gröber zu den Melodien, die aber vielleicht ohnehin nicht dafür geschaffen wurden, einfach nur lieblich sein zu dürfen. Und ich finde es ganz, ganz großartig. Sie schrieb das Album ganz kurz vor einem Umzug. Sie wandelte noch einmal durch so das für sie noch unentdeckte Tokio zu dem Zeitpunkt und ich glaube auch, und dieser Gedanke bleibt bei mir so haften, würde das heute rauskommen, das wäre ein absoluter Banger und ich finde es sehr gut, dass es wieder da ist und das ist für mich ein absolutes Highlight in diesem Jahr und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das nochmal rauskam, weil ich weiß nicht, wann ich da so drauf gestoßen wäre. Ich finde das sensationell. Kannst du damit auch was anfangen?
Also ich habe mich auf jeden Fall mit dem Album am schwersten getan, von den Alben, die du dieses Mal mitgebracht hast. Für mich hat das auch sofort geklingelt hinsichtlich Björk, wobei ich auch glaube, vielleicht ist das auch wirklich undankbar, weil das ist so ein bisschen, es ist halt so Art-Pop und irgendwie denkt man dann immer Björk, oder? Wenn eine Frau singt, das ist ja irgendwie auch total, also da habe ich mich auch selbst fast ein bisschen geschämt, weil ich dachte, okay, es ist ja nicht alles immer Björk. Ne? Also, weil die Art, wie sie singt, ist ja eigentlich komplett anders als Björk. Weil bei Björk knatscht das irgendwie und dann schreit und keucht sie da rum und ich finde jetzt das Album Tsujiko Noriko singt ja auf eine ganz liebliche und ja, so eine ganz zarte Art. Warum ich mich schwer getan habe, ist eben, was du eben auch gesagt hast, dieses Boykottierende und auch ja, dieses Reduzierte. Ich tue mich damit oft einfach schwer, dieses Reduzierte dann auszuhalten. Das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dafür zu ungeduldig. Ist ein ganz kaltes Album auch, finde ich, auf eine Art, obwohl sie so lieblich singt. Das,
okay, krass, finde ich gar nicht.
Wirklich? Okay,
nee, ich finde, das hat für mich sehr sowas warm, es umarmt mich richtig.
Ja, bei den Vocals, genau, das kann ich auch verstehen. Wenn ich habe das Album, ich glaube, 3-4 Mal gehört und wenn ich mich dann wirklich nur auf die Stimme konzentriert habe, dann finde ich das auch, dann hat das so was Warmes. Aber wenn ich es einfach höre, ohne mich jetzt speziell auf etwas zu fokussieren, finde ich, hat es für mich eigentlich eher was Kaltes, so als würde ich morgens um 2 irgendwie auf so einer Dachterrasse in der Stadt stehen und so melancholisch ja, in die Stadt gucken, was ja nichts Schlechtes ist, aber was halt dann eben schon so ein melancholisches Moment hat, ne? Also von daher, ich bin nicht vom Hocker gehauen. Schlecht fand ich es aber auch nicht, kann ich jetzt auch sagen. Für mich war das so ein bisschen, ja, als ob sie sich so einen Roboter genommen hätte und der klingt und klonkt da so auf seinen Instrumenten herum, ohne jetzt zu sagen, dass es nicht gut gespielt wäre, aber einfach so ein bisschen grobschlächtiger stellenweise, während sie da so lieblich daneben steht und irgendwie zärtlich ins Mikrofon singt. Also glaube, dass das, auch wenn es jetzt heute rauskommen würde, für mich nichts wäre, wo ich denke, wow, aber trotzdem hat es mir jetzt auch nicht wehgetan. Aber ja, vielleicht bin ich da auch einfach die falsche Zielgruppe, weil das einfach was ist, womit ich mich generell so ein bisschen schwer tue bei Musik, wenn es sich selbst so den Stock in die Reifen hält.
Ja, fair enough. Bei mir ist das tatsächlich was, wo ich mich dann immer drüber freue, weil ich sage, ich würde natürlich auch sehr gerne die Pop-Version dieser Platte würde mich auch interessieren, aber ich finde es irgendwie immer gut, wenn ich so das Gefühl habe, da war eigentlich eine andere Platte und aber die hören wir nie, sondern die kriegen wir nie zu hören. Als, ja, weiß ich auch nicht, das ist auch das, was ich zum Beispiel damals, damit er auch in dieser Folge einmal Erwähnung findet, bei Actress so toll fand, als er Ghettoville gemacht hat und er vorher meinte, er hätte ein Techno-Album gemacht und es klang ihm aber zu sehr wie ein Techno-Album und dann hat er halt alles davon, er hat das Album so komplett entkernt und nur noch so Reste übrig gelassen und damit weitergearbeitet und irgendwie fehlen 80%, aber genau diese fehlenden 80% haben mich dann so begeistert und ohne, dass ich sagen würde, dass hier was fehlt, also hier ist ja auch durchaus was los, aber dass sie eben sagt, nee, das reicht nicht oder das darf nicht dieses eins darf kein eher klassisches Popalbum sein, sondern es braucht so diesen Touch Avantgarde und da werde ich dann, glaube ich, immer sehr hellhörig, da freue ich mich dann immer sehr drüber. Und gerade so aus dieser Zeit, wo sich dann auch die Popmusik dann gerne mal so dieser glitschigen Elektronik angenähert hat und noch diesem leicht Sample-basierten, was noch so aus dieser Moex-Ära kam oder so, da geht mir doch so ein bisschen das Herz auf. Da freue ich mich eigentlich sehr darüber, wenn sowas rauskommt, was ja heutzutage eigentlich kaum passiert. Deswegen braucht es dann ja auch mal solche Reissues, aber in dem Fall bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass das nochmal ausgebuddelt wurde nach 20 Jahren, weil es dann doch ein großes Highlight ist, aber ein minimaler Spalter nochmal hier. Auch da lasst es uns wissen. info@checksubsonpodcast.de oder kommentiert das unter dem Podcast auf Instagram und oder schreibt uns mal, wie euch das gefallen hat oder was ihr, wenn ihr 2003 Musik gehört habt, was lief denn da so bei euch? War es Tuchiko Noriko oder war es dann eher, ich weiß nicht, was war 2003 sehr erfolgreich?
Boah.
Gab's da
2003?
Gab's da die Preluders schon? Hat die nicht jeder gehört damals?
Das könnte sein, ja. Overground und so, ne?
Ja, also ja. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die einen haben 2003 Preluders gehört und die anderen Tuchiko Noriko. Und ich möchte jetzt wissen, zu welcher Gruppe gehört ihr? Schreibt uns das auf jeden Fall mal.
Man kann nur verlieren.
Man kann nur verlieren, ja.
Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Jazz zum Thema Genres, die man nicht versteht. Und ich habe mich schon geoutet, dass ich Jazz nicht verstehe. Und trotzdem höre ich ihn immer wieder. Und ich bin aber auch noch nicht so weitergekommen im Verständnis. Aber wer mir dabei manchmal ein bisschen helfen kann, ist Shabaka Hutchings. Der hat jetzt sein erstes Soloalbum rausgebracht. Wenn ich jetzt aktuelle Lieblings-Jazz-KünstlerInnen benennen müsste, dann würde ich sagen Shabaka and the Ancestors, Sons of Kemet, Comet is Coming. Und die haben alle eins gemeinsam, Shabaka Hutchings ist dabei. Also ich habe, wie gesagt, ich bin nicht sehr beschlagen in diesem Genre, von daher, das heißt nicht, dass da nichts anderes Spannendes gerade rauskommt, aber natürlich höre ich dann mit sehr großen Ohren hin, wenn der ein Album rausbringt. Ja, und was hat er getan? Er hat sein erstes Album rausgebracht und er hat zur Flöte gegriffen. Das scheint irgendwie so ein bisschen so ein Trend zu sein, oder? Dass jetzt alle auf einmal Flötenmusik machen. Also Henry 3000 scheint da wirklich so einen Trend losgetreten zu haben. Das Album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, erstmal total toller Titel, finde ich. Das ist sehr New Age, aber nicht auf die schlechte Art, weil New Age ist ja auch so ein Genre, was so ein bisschen, ja, was schnell etwas Schlechtes beschreiben kann, wenn man dieses Wort drauf klebt. In diesem Fall aber unbedingt nicht. Das ist nur einfach viel, viel ruhiger als alles, was ich bislang von ihm so kennengelernt habe. Und es hat so einen richtigen Wald-Vibe irgendwie. Ist ganz so zerbrechlich, aber kräftig. Und ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, wie ich einfach so in so einem Wald sitze und alles um mich herum flattert so vor sich hin und wiegt sich im Wind. Und er sitzt dann da und spielt seine Flöte. Nicht besser oder schlechter als seine sonstigen Sachen, finde ich. Und da, das möchte ich mir auch gar nicht unbedingt anmaßen. Einfach nur anders. Er hat da eine Trillion Feature-Gäste ungefähr dabei. Unglaublich viele verschiedene Einflüsse. Auch sein Papa ist am Start. Aber ich finde, er hat immer die Zügel in der Hand und es klingt auch wie eine Platte von ihm. Und genau, für die Playlist habe ich mitgebracht As the Planets and the Stars Collapse. Es ist, finde ich, der perfekte Mix dieser Song aus so klassischen Shabaka-Motiven, weil er ja immer sehr viel Astronomie mit drin hat und eben seiner neuen Flöte.
Ja,
also hört da gerne mal rein.
Ja, nur ganz kurz dazu, also das habe ich auch gerne und viel gehört, wäre auch fast Thema hier gewesen. Ich finde es auch toll, also alleine nochmal ein Album zu haben, auf dem Saul Williams und Floating Points drauf sind, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich finde es toll. Ich mochte auch den Vorgänger, den African Culture, den Albert damals vorgestellt hat. Das war bei ihm auf der Eins. Fand ich auch schon toll. Und die neue ist jetzt auch super. Ich bin manchmal, also es gibt auch da eben, weil das natürlich auch durch viele Einflüsse und so weiter und so fort, so dieses New Age-ige, dem näher ich mich ja langsam an, ne, so wie es vielleicht bei dir Country ist. Ich komme ja mit so New Age mittlerweile sehr gut klar und ich glaube auch, dass die Andre 3000, dass die auch nochmal so ein guter Türöffner war, die fand ich ja ganz großartig. Die haben wir ja auch Ende letzten Jahres besprochen. Und ja, das ist schon ein richtig gutes Album. Das ist wirklich cool. Ich habe ihn nochmal live gesehen. Da hat er noch Saxophon gespielt. Ich war komplett weggeblasen davon. Fand es deshalb fast ein bisschen schade, dass er diese Pause einlegt. Aber jetzt, wo ich eben höre, was er aus dieser Pause so macht, bin ich da eigentlich auch sehr, sehr guter Dinge, was alles Weitere angeht, ja.
Und die Begründung ist ja auch so nachvollziehbar, finde ich, und so sympathisch, oder? Und auch so, hat auch so ein Andre 3000-Vibe, so, dass man sagt, okay, ich kann einfach jetzt gerade nicht mehr am Saxophon.
Genau. Genau. Ja, ich kann ja auch nur was rausbringen, was ich toll finde. Und wenn es dann Flöten sind, dann sind es halt Flöten. Besser, als wenn er gar nichts macht.
Ganz genau, so sieht's mal aus. Genau, und mein letzter Song für heute, für mich eine Neuentdeckung, für viele andere sicherlich nicht, Kelly Moran. Ich habe so ein bisschen eine On-Off-Beziehung zu reiner Klaviermusik. Ich habe das früher viel gehört, gerade so im Studium, aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich fast gar nicht, weil ich da auch einfach nicht mehr aktiv nachgesucht habe, was da so rauskam. Und ich bin jetzt über Kelly Morans aktuelles Album einfach durch Zufall drüber gestolpert und habe da reingehört. Moves in the Field heißt das. Und ich habe selten so ein spannendes Klavier- bzw. Klassikalbum gehört. Das ist so interessant und also für mich ist Klassik halt Musik, die ich gerne höre, aber wo ich auch eigentlich ganz selten so richtig hinhöre, sondern eben im Studium. Ich sitze in der Uni und muss irgendwas schreiben und dann lasse ich so Klassik im Hintergrund laufen. Das ist bei diesem Album gar nicht möglich. Ich habe das laufen gelassen und dachte, ich lasse es im Hintergrund laufen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich immer wieder lauter mache und dann auf einmal so einfach nur im Raum stand, um es zu hören. Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Auf die Playlist habe ich Sodalis 2 mitgenommen. Das ist so ein richtig schöner Frühlingssong, der aber einen tollen melancholischen Twist hat und ich finde, der repräsentiert das Album wirklich super, aber wenn man den Song mag, hört unbedingt das Album, es wird euch auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich jetzt auch bei ihr ein bisschen rückwärts durch die Diskografie gewühlt, es wird nicht schlechter, kann ich sagen, also wirklich ganz, ganz toll und ich freue mich, dass ich sie entdeckt habe.
Die letzten Songs, die ich dabei habe, sind nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe einmal Cop Something von Carly. Es gibt ein Label, das mir bislang unbekannt war, das heißt White Peaches und kümmert sich um 12er EPs zum Thema britischer Bassmusik / klassischem Dubstep und dort erschien vor kurzem eine wunderbare EP von jemandem namens Carly, wer auch immer das sein soll. Und darauf finden sich nicht nur klassisch tiefe Bassroller, sondern eben auch ein Track namens Cop Something, der im Herzen eher so ein UK-Funky-Song ist und der eben Jay-Z's The Ruler's Back samplet. Und das ist auch sehr deutlich zu erkennen und es ist ein ganz, ganz toller Song und They Don't Make Him Like This No More, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall anhören. Und dann ein Song, der relativ kurzfristig noch reinkam, weil ich mich umentschieden habe, wie auch immer man den jetzt schon wieder ausspricht, 3SCR, 3W, wie auch immer, Still Houseplants ist eine Band, die habe ich letztes Jahr entdeckt. Und da kam jetzt vor kurzem If I Don't Make It, I Love You raus. Ein sehr theatralischer Titel für ein Album, das akustisch sehr aufregend ist. Das klingt fast nach Live-Sessions. Das ist so Slow-Rock, Art-Rock. Es gibt Leute, die haben bestimmt ein schwieriges Verhältnis zu der Stimme der Sängerin. Aber ich bin irgendwie total fasziniert und begeistert. Einfach auch wirklich vom Klang dieser Platte, wie das aufgenommen wurde und wie die Gitarren und das Schlagzeug klingt. Also es ist eine sehr, sehr interessante Nummer, Still Houseplants. Und damit wären wir durch mit einem sehr, 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 sehr vollen Monat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das wird im nächsten Monat nicht anders. Hört euch Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify an. Dort könnt ihr alles, was wir hier besprochen haben, nachhören. Alle Titel findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr das woanders nachhören möchtet. Und dann sagt uns doch mal, wie euch das gefallen habt und schaut vorbei bei stadiaku.com/track17. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, aber ihn noch nicht abonniert habt, das ist nur ein Klick, den ihr dann tätigen dürftet, könntet. Das hilft uns tatsächlich sehr. Also abonniert nicht nur die Playlist, sondern auch den Podcast, ganz egal wo, das spielt keine Rolle. Und schaut vorbei auf unserer Website track17podcast.de. Checkt das letzte Feature aus zum Thema James Blake und Vault, was ich mit Christopher Cornels gemacht habe. Das möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen. Das war schön, dass wir darüber auch mal ausführlich sprechen konnten, um eben dann auch nochmal ein paar alternative Streaming-Formen wie Resonate oder Rock zu empfehlen, was es damit auf sich hat. Das hört ihr dann in der Folge. Und wir hören uns in 4 Wochen wieder. Dazwischen wird es dann wieder eine Folge Shorts geben. Was dann das Thema sein wird, das erfahrt ihr dann noch rechtzeitig. Dankeschön, Melanie.
Ja, danke dir.
Dankeschön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.